Ist ja auch so ein bisschen die Frage, finden wir jetzt halt mehr, weil wir häufiger messen einfach und hatten das vielleicht früher auch. Der seltenste Weg, an ein gutes Produkt ranzukommen, ist in die Drogerie, in den Supermarkt der Wahl zu gehen oder in die Apotheke und ein gutes Magnesiumpräparat zu finden. Das funktioniert in den seltensten Fällen.
Willkommen zurück, liebe Hörerinnen, beim Podcast von Bunte Gesundheit, Wissen, was dir gut tut. Heute will ich wissen, wie man durch Lifestyle-Umstellungen und Nahrungsergänzungsmittel individuelle Defizite gut ausgleichen kann. Pastry mit dabei ist Timo Osterhaus, ausgebildeter Arzt, Dozent und auch Personal Trainer. Er hat sich das Thema Gesundheit in aller Gänze auf die Fahnen geschrieben und sagt, Medizin ist nicht gleich Gesundheit. In seiner Medletics Academy vermittelt er mit Physiotherapeuten, Heilpraktikern, Psychologen und Ärzten Wissen aus Medizin, Trainings- und Ernährungswissenschaft, Regeneration und Psychologie. Außerdem ist er Autor des Buchs Der Blutwerte-Code, das einen Einblick in moderne Diagnostik mittels Blutwerten und fundiertes Wissen zu Mikronährstoffen und Hormonen liefert. Welche Tipps und Strategien er da für uns hat, verrät er jetzt. Toll, dass du da bist, Timo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das Blut verrät uns eine Menge, haben wir jetzt schon gehört. Nicht wirklich krank, aber auch nicht rundum gesund fühlen wir uns ja öfter mal. Wenn wir uns zum Beispiel erschöpft fühlen, wie oft ist da der Stress schuld, auf den wir das ja gerne schieben, und wie oft wirklich ein Nährstoffmangel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss man so ein bisschen weiter ausholen, weil wir sehen natürlich in der Praxis am Ende Leute, die in so einer ganz spezifischen Bubble unterwegs sind. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, natürlich von den Menschen, die wir sehen, dann auf die Allgemeinbevölkerung irgendwie zu übertragen, weil es gibt natürlich super viele Menschen, die sich mit Gesundheit in Anführungsstrichen nicht so selbstständig beschäftigen, dass sie gar nicht in diese Situation kommen zu sagen, ich gehe zu jemandem, der sich mit Gesundheit beschäftigt. Aber wenn man das so von dieser Kohorte oder von dieser Bubble aus Menschen sich anschauen würde, wie oft ist ein Nährstoffmangel wirklich schuld, ist natürlich schwierig zu sagen, weil Blutdiagnostik am Ende gibt uns ja einen Blick wie so durch ein Fenster in ein Haus. Also quasi ist das Blut eigentlich wie je nachdem, oder die Blutwerte sind eigentlich wie so ein Fenster. Und je nachdem, was ich halt messe, kann ich halt entscheiden, in welches Fenster oder in welchen Raum schaue ich halt rein. Und erstens hängt es natürlich total davon ab, was messe ich. Aber ich kann natürlich auch schlecht durchs Wohnzimmerfenster reingucken und weiß, warum es unordentlich ist. Ich sehe, es ist unordentlich, aber die Frage ist ja, warum ist das so? Ja. Und die meisten Menschen denken, wenn man mit Blutdiagnostik arbeitet, weiß man das warum. Aber das weiß man ganz oft nicht, sondern man sieht nur, ah, da ist vielleicht ein Eisenmangel oder da ist ein anderer Mangel. Aber ich kann ja per se nicht sagen, ob der Stress jetzt schuld ist. Ich kann natürlich, wenn ich Dinge im Blut sehe, wie Hormonwerte erhöht oder niedrig, kann ich auf Stress schließen. Vor allem, wenn ich mit dem Menschen natürlich spreche. Das ist sowieso der relevanteste Punkt. Man sollte ja nicht irgendwie Laborwerte interpretieren, ohne mit dem Menschen überhaupt gesprochen zu haben. Und so kann man über Anamnese und Diagnostik vielleicht dann über spezifische Fragen Dinge ausschließen und kommt dann so irgendwann zu diesem Stressthema. Ist halt so ein bisschen schwierig, weil Stress kann halt irgendwie gefühlt alles sein, ne? Also für den einen ist zu viel Sportstress, für den anderen eine toxische Beziehung, für den anderen generell der Job, für den anderen ist schon das Leben stressig. Ja, also ist total unterschiedlich, ne?
Also es gibt vielfältige Gründe für, also ganz individuelle Sachen, die einen betreffen können. Wird man mit dem Verdacht darauf, dass eben vielleicht am Blut was nicht stimmen könnte, beim Arzt auch immer gleich ernst genommen? Denn ich habe gelesen, dass viele Ärzte die Nährstoffe, also die Grenze zum Mangel, ganz schön oft gering ansetzen. Warum ist das so?
Also ich denke, die Antwort auf die erste Frage kennst du wahrscheinlich. Wird man damit ernst genommen? Nee, oft nicht. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da sind verschiedene Faktoren, die da drin stecken. Das erste, und da würde ich auch ganz klar sagen, sind jetzt nicht per se die Ärzte schuld, sondern am Ende wollen natürlich die allermeisten Menschen weltweit, in Deutschland, wie auch immer, wollen eine Pille. Also die wollen eine einfache Lösung für ihr spezifisches Problem vielleicht haben. Und das ist ja das. Also du hast ganz am Anfang gesagt, Medizin ist nicht gleich Gesundheit. Und ich glaube, da muss man halt klar dazu sagen, Medizin und das Medizinstudium oder auch das Arztsein ist, man lernt Krankheiten zu beurteilen und zu therapieren. Aber das ist was anderes als Gesundheit zu erhalten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und Mikronährstoffmängel, wenn man die im Blut findet, bis die, nehmen wir jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel Eisen, ein Eisenmangel ist noch nicht so schlimm, dass man in der Medizin als krank gilt und deswegen macht man nichts. Wenn ich so lange einen Eisenmangel habe, dass der zur Anämie, also zur Blutarmut wird, dann mache ich erst was. Und ich glaube, das ist am Ende natürlich der große Unterschied, wenn man präventiv arbeiten möchte, dass man versucht, frühzeitig entgegenzuwirken, was man schon sieht. Und das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum viele das nicht ernst nehmen, wie das gerade in deiner Frage drin war, weil das ja noch nicht so schlimm ist, in Anführungsstrichen. Und das ist, glaube ich, so das allergrößte Problem, dass die meisten Menschen denken, Ärzte sind die Leute, die auch für das Gesundheitswohl verantwortlich sind, aber Ärzte sind primär dafür ausgebildet, Krankheit zu erkennen und zu behandeln. Und da muss man halt realistisch sagen, ist immer die Frage definitionsgemäß, wo fängt denn Krankheit an? Ja. Das ist ein wichtiger Punkt.
Interessant, das ja, sollte man sich selber klar machen. Wann soll ich mir denn Hilfe holen und zu jemandem wie dir gehen, die Blutwerte checken lassen? Wann ist das soweit?
Naja, also ich glaube, grundsätzlich ist das präventiv eine sehr gute Idee, ohne dass ich ein spezifisches Problem habe. Ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt und mache eine Kontrolle. Ich bringe mein Auto zum TÜV. Klar, zugegebenermaßen, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Aber trotzdem ist es so, dass ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man eine vernünftige, ganzheitliche Blutdiagnostik machen möchte, dass man das im besten Fall einmal im Jahr machen sollte. Und das ist natürlich, wenn man das zum ersten Mal macht, wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher als die Male darauf. Und wenn ich spezifische Probleme oder spezifische Wehwehchen habe, wie du gerade eben gesagt hast, dieses Thema Energiemangel zum Beispiel, würde man dann halt spezifische Werte mit abnehmen und messen, wie beispielsweise Eisen zum Beispiel gerade eben genannt. Aber grundsätzlich, natürlich, wenn ich Symptome habe, also wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn ich ein spezifisches Ziel habe, also nennen wir mal ein Beispiel, einen Ironman zu machen oder leistungssportlich nach vorne zu kommen, dann habe ich halt ein spezifisches Ziel, was auch bestimmte Herangehensweisen erfordert. Oder Nummer drei, ich möchte halt präventiv Gesundheitsvorsorge betreiben. Und das sind eigentlich so die drei relevantesten Gründe, warum man dann Diagnostik, Blutwerte oder eben auch so einen präventivmedizinischen Termin machen sollte.
Ja, kann ich da zu jedem Allgemeinmediziner gehen und wann zahlt die Kasse?
Ja, auch die Frage ist wahrscheinlich eine, wo du die Antwort schon teilweise drauf kennst. Naja, kann ich da zu jedem Allgemeinmediziner gehen? Nee, weil das ist am Ende, ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit, wir haben mittlerweile so auch gerade so bei Social Media und Co. es entsteht mittlerweile so ein bisschen dieser Vibe, dass Ärzte irgendwie alle keine Ahnung haben. Das ist natürlich Quatsch. Grundsätzlich, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum immer mehr Quatsch bei Social Media und Co. erzählt wird, weil die Leute halt unzufrieden sind. Die Leute fühlen sich halt nicht gehört. So, das ist jetzt nicht der einzige oder der einzelne Arzt schuld, sondern das ist natürlich irgendwo eine Systemfrage am Ende. Aber es ist halt schwierig, wenn du zum Mercedes-Händler gehst, einen Dreier-BMW zu kaufen, weil der Mercedes-Händler sagt halt, ja, das ist ein tolles Auto, aber das führen wir nicht. Und du gehst danach nach Hause und sagst, das ist ein schlechtes Autohaus. Nee, du suchst halt was, aber das bietet derjenige nicht an. Und du kannst halt nicht zu einem Allgemeinmediziner gehen, wo du hingehst, wenn es per se um Bauchschmerzen oder Grippe, Erkältung und andere Dinge geht, der ja vorsondieren soll eigentlich, bevor es zum spezifischen Facharzt dann geht. Wenn du Gesundheitsvorsorge und Präventivmedizin machen willst, dann musst du auch zu jemandem gehen, der das gelernt hat und der sich damit eben auskennt.
Okay, weil ja alle paar Jahre die Kasse schon gewisse Tests übernimmt, also auch Bluttests.
Ja, absolut. Und das hängt auch so davon ab, was für Check-up man macht. Check-up 35 zum Beispiel, all solche Sachen gibt's. Nur da muss man halt realistisch betrachtet sagen, das sind dann so 7, 8, 9 Werte. Daraus kann man natürlich wieder ablesen, ist jemand jetzt wirklich krank oder nicht? Aber ich kann daraus halt trotzdem nicht ablesen, befindet derjenige sich in einem optimalen Gesundheitszustand. Dafür sind das einfach viel zu wenig Werte. Das ist so, bleiben wir bei dem Hausbeispiel. Ich schaue durch drei Fenster rein und sage, boah, das Haus ist picobello aufgeräumt. Ja, die drei Zimmer waren aufgeräumt, die restlichen sieben halt nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem an diesen Standardtests. Die sind super relevant und die bitte nicht falsch verstehen. Jeder sollte die wirklich wahrnehmen. Es nehmen ja viel zu wenig Menschen diese ganzen Vorsorgediagnostiken und Co. wahr. Wenn wir das schon hätten, hätten wir wahrscheinlich ein deutlich geringeres Problem, was den Krankheitszustand in Deutschland angeht. Aber trotzdem ist das nicht das Gleiche, wie einen wirklich vernünftigen Gesundheitszustand zu messen.
Kannst du sagen, welchen Mangel es am häufigsten gibt oder nach Männern und Frauen gegliedert?
Absolut, definitiv. Also der allerhäufigste Nährstoffmangel, den wir weltweit tatsächlich haben, ist Eisen. Deutlich höher bei Frauen als bei Männern, wobei ich jetzt der Erfahrung nach sagen würde, dass auch mittlerweile deutlich mehr Männer mit einem Eisenmangel zu tun haben, woran das jetzt auch immer liegen mag, sagen wir dahingestellt. Das Problem ist, dass Ich denke, dass die Dunkelziffer deutlich größer ist als die Zahl, die wir tatsächlich haben. Weil, also man redet davon, dass so ungefähr 50% der Menschen mit Blutarmut wahrscheinlich durch einen Eisenmangel bedingt sind. Das heißt, die häufigste Ursache für die Blutarmut, das ist so dieses typische Ding mit Energiemangel, Erschöpfung, Haarausfall, all solchen Dingen, dass 50% durch Eisenmangel bedingt ist. Aber wir sehen eben einen viel größeren Anteil der Menschen, die noch keine Blutarmut haben, sondern die eben nur einen Eisenmangel haben. Und das ist dadurch, dass das noch keine oder wahrscheinlich auch nie wird, eine anerkannte Erkrankung oder ein anerkannter Mangel in dem Fall ist, ist die Zahl wahrscheinlich viel, viel, viel höher. Und realistisch gesehen, fast jede Frau im gebärfähigen Alter hat irgendwo mit diesem Thema zu kämpfen oder zu tun. Es sei denn, du ernährst dich gut, du hast keine anderen Probleme, und du führst einen wirklich gesunden Lifestyle, dann natürlich super selten.
Was bewirkt so einen Eisenmangel am häufigsten?
Also meinst du die Ursache?
Die Ursache, genau.
Ja, also es gibt so 4, 5 verschiedene Ursachen theoretisch. Die allermeisten Frauen, auch wenn man sich so nationale Verzehrstudien anschaut, die letzte ist jetzt von 2018, ist jetzt dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr noch eine gemacht worden, da gibt es aber noch nicht die Erhebung zu, ist einfach, dass Frauen unter 50 deutlich zu wenig Eisen zu sich nehmen. Also einfach zu wenig ernährungswissenschaftlich darauf achten, was sie über den Tag hinweg essen. Und das natürlich, muss man sagen, auch weltweit ein dramatisches Problem einfach, wenn man sich anguckt, was zu sich genommen wird überhaupt. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Gespräch über Supplement und so eigentlich gar nicht führen müssten, sondern die Menschen sich eigentlich ehrlicherweise gesund ernähren würden. Aber was deutlich mehr wird natürlich, ist auch der Fakt, dass wir immer mehr so mit unspezifischen Magen-Darm-Thematiken zu tun haben, bedingt durch eine schlechte Ernährung auch, Ballaststoffmangel, also solche Dinge. Bedeutet also, ich kann vielleicht trotzdem genügend Eisen zu mir nehmen, oral über die Ernährung, aber ich nehme es nicht richtig auf im Darm. Okay. Und dann habe ich eben auch noch die Situation bei Frauen, deswegen habe ich eben gesagt, gebärfähiges Alter, weil mit der Periode verliere ich jeden Monat eine gewisse Menge Blut und der Großteil der Nährstoffe, die sich im Blut befinden, ist natürlich eine ganze Latte an Dingen, aber wie gesagt, die roten Blutkörperchen, da ist per se viel Eisen drin und Frauen verlieren halt einfach mit jeder Periode eine gewisse Menge Eisen. Ja. Und wenn ich dann nicht genügend zu mir nehme, dann habe ich halt ein Worst-Case-Szenario in beide Richtungen tatsächlich.
Gibt es auch ein Vitamin oder einen Nährstoff, der lange unterschätzt oder überschätzt wurde? Was gibt es da Neues aus der Forschung? Ich denke zum Beispiel daran, dass viele ja vielleicht verunsichert sind, weil zuletzt Omega-3 in der Kritik stand, weil es die Herzgesundheit schädigen sollte.
Ja, das ist spannend tatsächlich. Das ist so schön zu sehen, auch vor, wann war das? Vor 2 oder 3 Tagen wurde wieder über das Thema Vitamin D ganz vorsichtig sein mit der Überdosierung, wurde vorgewarnt. Und ja, es gab einen roten Handbrief, also quasi dieser Alarm immer von Risikoinstitutionen Richtung Ärzte, Apotheker, dass oder genau stand da drin, dass Omega-3 in verschiedenen biochemischen Formen das Risiko für Vorflimmern erhöhen kann, also eine Rhythmusstörung. Wenn man jetzt aber in diese Studien genau reingeguckt hat, und das ist ja das, was wir am Ende in der Akademie die ganze Zeit machen mit unserem Team, die Studien im Detail auseinandernehmen, dann kann man das so per se gar nicht sagen. Also man kann nicht sagen, Omega-3 macht das, sondern das hat ein spezifisches Medikament beziehungsweise eine biochemische Form, die Ethylesterform gemacht, die in Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel fast gar nicht vorkommt, beziehungsweise die man eigentlich auch nicht empfehlen würde, sondern eigentlich würde man eine andere, eine Triglyceridform empfehlen. Und dann, wenn man sich das im Detail angeschaut hat, muss man auch sagen, man hat vor dem Vorflimmern eigentlich gar nicht so Angst, sondern man hat an den Dingen, die daraus resultieren können, Schlaganfall zum Beispiel und all diese Dinge, davor hat man Angst. Man hat aber in den Studien gesehen, dass die Schlaganfälle zum Beispiel nicht zugenommen haben, sondern dass die Schlaganfälle weniger geworden sind. Also das ist, am Ende ist es trotzdem natürlich total relevant, dass darüber das Bundesinstitut für Risikobewertung aufklärt und das Ärzten nahebringt. Nur es wird sich viel zu selten die Zeit genommen, dass man sich das dann im Detail mal anschaut. Weil diese Risikobewertung ging auch für Menschen mit kardiovaskulärer Vorbelastung raus. Okay, nicht für jeden. Das, also für dich und für mich hätte das wahrscheinlich gar nicht gegolten. Ja. Und das ist bei Vitamin D und Co. natürlich auch ein super relevantes Thema. Und du hast jetzt gerade gefragt nach neuer Forschung oder neuen Studien. Ich glaube, am Ende geht es viel weniger um neue Studien, weil klar ist super, wenn man bei Omega-3, Vitamin D und all solchen Dingen neue Erkenntnisse gewinnt. Aber ich glaube, es wäre schon ein riesengroßer Vorteil damit gewonnen, wenn wir aufhören würden, mit irgendwelchen catchy Headlines zu arbeiten und die Leute verstehen, das Thema am Ende gar nicht, gucken sich nur die Headline an und lesen, oh mein Gott, es wird wieder gewarnt von einer Überdosierung von Vitamin D. Ja. Das passiert im praktischen Alltag einfach nicht. Es sei denn, du trinkst nur eine Flasche Vitamin D. Ja. Sonst passiert das de facto einfach nicht.
Ja. In welchem Alter oder Situation ist typischerweise so ein Mangel da? Also selbst wenn ich mich gut fühle, wann sollte ich mich checken lassen? Wenn ich schwanger bin, in den Wechseljahren, als Vegetarier oder eine chronische Krankheit habe. Medikamente können ja auch Nährstoffräuber sein. Wann sollte ich kommen?
Also es gibt natürlich, also wie eben schon mal gesagt, ich würde das jedem eigentlich präventiv empfehlen zu machen. Aber trotzdem gibt es natürlich Risikogruppen, die du jetzt gerade schon genannt hast, eigentlich ehrlicherweise fast alle. Also ältere Menschen, sehr relevanter Punkt. Nicht nur was Vitamine, Nährstoffe, sondern auch Proteinkonsum und Co. angeht. Schwangere, Stillende beispielsweise auch ein relevanter Punkt. Aber auch Kinderwunsch, auch das ist was. Klar, man kann natürlich versuchen, ist auf natürlichem Wege erstmal zu probieren. Und ist auch, wenn man jetzt eine Blutdiagnose macht, ist ja trotzdem noch ein natürlicher Weg danach. Ja. Aber auch da hat man ein spezifisches Ziel, wie ganz am Anfang mal angedeutet, dass wenn man ein spezifisches Ziel hat, dass man trotzdem frühzeitig schauen sollte. Und auch bei Kinderwunsch wissen wir, dass zum Beispiel das Thema Folsäure super relevant ist, nicht erst in der Schwangerschaft, sondern am besten vor der Schwangerschaft, weil es in den ersten 10 Wochen eben entscheidend ist. Also das sind relevante Punkte. Ganz oft kommt dieses Kinderthema auf. Ja, jein. Also da würde ich schon so ein bisschen abwägen zwischen, wie groß ist der Stress für Kinder von einer Blutabnahme im Verhältnis zu dem Gewinn. Wir haben sehr, sehr wenig Daten. Es gibt gängige Empfehlungen für Vitamin D, zum Beispiel bei Neugeborenen, dass man 500 Einheiten am Tag supplementieren sollte. Ich glaube, irgendwann kommt so dieses Alter, wo es schwierig ist, einen Cut-off zu machen, irgendwas so um die 16 vielleicht, 17, 18, ist aber auch individuell. Sportler würde ich auf jeden Fall noch hinzufügen, vor allem Menschen, die irgendwie einen gewissen Leistungsanspruch haben. Aber vom Prinzip hast du eigentlich fast alle Risikogruppen ehrlicherweise eben schon genannt. Und ich glaube, eine der relevantesten, die sich gar nicht als Risikogruppe wahrnehmen, wobei das Wort natürlich auch so ein bisschen negativ behaftet ist, Risikogruppe irgendwie. Du hast Vegetarier und Veganer gerade eben gesagt. Und oft ist es so, auch wenn sich irgendwie unter 1% der Menschheit vegan ernährt, ist es trotzdem ein relevanter Punkt, dass viele Menschen das machen unter dem Aspekt, dass sie dann der Meinung sind, ohne jetzt in das Thema tief einsteigen zu wollen, aber dass sie der Meinung sind, das wäre gesünder. Und wenn du dich damit im Detail nicht auskennst, gerätst du aber schnell in dieses Risiko rein, in gewisse Nährstoffmängel zu geraten, weil du dich eben fokussiert ernährst und auf etwas verzichtest. Und Eisen ist da zum Beispiel ein ganz relevanter Faktor. Das heißt, wenn ich so eine eingeschränkte Ernährung hätte, würde ich auf jeden Fall das Ganze auch präventiv vernünftig messen.
Ja, also wer da mit dem Gedanken spielt, der sollte sich schon wirklich informieren, was brauche ich dann, wenn ich eben auf Fleisch verzichte. Ne? Warum ging es eigentlich früher ohne Nahrungsergänzungsmittel? Oder ging es eben nicht gut? War die Nahrung besser? War da mehr drin? Was ist los?
Das ist eine super spannende Frage tatsächlich. Grundsätzlich, glaube ich, sind da ganz viele Punkte. Dieses Argument mit in den Lebensmitteln war früher viel mehr Nährstoffe drin, das ist so bedingt haltbar. Also wir haben so ein paar Untersuchungen an Tomaten, die uns irgendwie zeigen, dass irgendwie vor 50 Jahren mehr Vitamine da drin waren als heute. Ist natürlich aber auch super schwierig jetzt zu vergleichen, weil da müsste man ja gleichen Acker und alles miteinander vergleichen. Wir hatten halt früher auch einen grundsätzlich anderen Lebensstil. Also wir haben deutlich weniger Stress gehabt, Industrialisierung war deutlich weniger. Wir haben früher deutlich weniger Kalorien zum Beispiel auch zu uns genommen, was eigentlich absurd ist. Das heißt, wir haben weniger zu uns genommen. Wir hatten vielleicht potenziell weniger Nährstoffmenge. Es wurde aber auch weniger gemessen, ehrlicherweise. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, finden wir jetzt halt mehr, weil wir häufiger messen einfach und hatten das vielleicht früher auch. Ich glaube, das ist eine Kombination am Ende aus allen Dingen. Und ich würde auch nicht sagen, wir konnten das früher ohne und heute nicht. Wir könnten das heute auch ohne. Die Frage ist halt nur, ob die Menschheit sich halt auch mehr und mehr dahingehend entwickelt, dass wir in den letzten 5, 6 Jahren mehr diesen, meine Frau, die Suchttherapeutin, die würde jetzt sagen, so Optimierungswahn haben, was ja auch ein relevanter Punkt ist. Und absolut, ich sehe das auch total kritisch, viel zu machen. Aber ich glaube schon, dass wir heutzutage eine gewisse Bildung in Gesundheit bei Endkonsumenten einfach haben, die wir früher nicht hatten. Und einfach ein viel größeres Bewusstsein, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, durch Corona und Co. ist natürlich das ganze Bewusstsein für Gesundheit auch viel größer geworden, weswegen natürlich viel mehr Menschen auch hingucken wollen und vielleicht nicht sagen so, ja, das ist alles so, ich gebe mich jetzt damit zufrieden, dass ich irgendwie ein bisschen mit Energiemangel zu tun habe. Und deswegen, ich glaube, das ist multifaktoriell, das ist super schwierig, auf eine einzige Sache runterzubrechen. Aber ich würde das auf keinen Fall jetzt nur auf die Inhaltsstoffe der Lebensmittel oder sowas beziehen. Ja. Aber ich muss nochmal ganz klar betonen, Nahrungsergänzungsmittel sind euch zwingend notwendig. Oder, ne, also wir bräuchten sie gar nicht, wenn wir uns gut und vernünftig ernähren würden. Sei denn, wir haben irgendeine spezifische Erkrankung oder sowas natürlich.
Ja. Welche Nährstoffe brauche ich denn jetzt im Winter besonders? Wir können ja hier nur allgemein reden. Gibt es da vielleicht welche, auf die du nicht verzichten würdest und die du sehr empfiehlst?
Ja, also wahrscheinlich entgegengesetzt der allgemeinläufigen Empfehlung, dass Vitamin C und Zink super wichtig präventiv sind. Das ist auch so ein Thema, was wir researchmäßig von vorne bis hinten jedes Jahr immer wieder durchkauen, um zu gucken, ob da irgendwas Neues rausgekommen ist. Ja, man weiß, Zink ist super relevant, wenn es darum geht, die Erkältungszeit zu verkürzen, aber nur, wenn ich halt wirklich akut erkrankt bin. Mhm. Also irgendwie sowas zwischen 75 und 100 Milligramm Zink am Tag ist eine super Idee, um einfach die Zeit der Erkrankung zu verkürzen. Vitamin C hilft da tatsächlich nicht. Wenn es einem placebomäßig hilft, dann kann man damit ja arbeiten. Ist ja keine schlechte Idee. Grundsätzlich muss man sagen, ist der Winter jetzt wahrscheinlich nicht so viel anders als die anderen Monate. Es sei denn, man betrachtet die Sonne. Das heißt, Vitamin D wäre hier wahrscheinlich äußerst relevant momentan. Wobei, ehrlicherweise, wenn man sich da die Daten anschaut, ja, die Werte sind im Sommer höher, wenn man sich das auf ganz Deutschland anschaut, aber tendenziell trotzdem immer noch zu niedrig, wie wir sie eigentlich gerne hätten. Das heißt, Vitamin D ist eigentlich so ein Thema über das Jahr hinweg. Vielleicht könnte man dazu hingehen und sagen, man supplementiert im Winter ein bisschen mehr. Mir ist das zu kompliziert. Ich bin dazu sehr Praktiker am Ende bei mir selber. Ich nehme das ganze Jahr über gleich viel Vitamin D. Ich messe aber auch mehrfach im Jahr. Gibt sonst irgendwas, was super relevant ist? Also ich glaube, im Winter, was braucht man da? Ein starkes Immunsystem, wenn man jetzt so sich hinstellen würde und wahrscheinlich so dem Volksmund glauben würde. Ich glaube tatsächlich, und das ist auch, wenn man sich es immunologisch anschaut, wird unser Immunsystem im Winter ja einfach stärker trainiert, weil wir halt mehr Reizen und Viren am Ende des Tages ausgesetzt sind. Deswegen brauchen wir eigentlich nicht mehr Nährstoffe. Das heißt, wenn man sich wirklich die ganzen Sachen anschaut, wie gerade gesagt, Zink, ja, bei akuten Infektionen, Vitamin D, weil weniger Sonne, Omega-3 genauso relevant wie in den anderen Jahreszeiten und alle anderen Sachen sind weniger abhängig vom Wetter, vom Klima und Co. Deswegen ist es eigentlich genau das Gleiche wie im Sommer dann auch.
Okay, also sondern eher von meiner individuellen Verfassung abhängig, ne? Also
ja, oder auch, es kann ja sein, dass sich Menschen im Winter auch teilweise anders verhalten, auch anders ernähren wieder als im Sommer. Das ist natürlich dann ein relevanter Punkt irgendwo. Du hast keine Beeren und all solche Dinge, wobei, ne, auch das ist ehrlicherweise heutzutage, wenn wir ja gucken, was wir alles importieren und Co., weniger ein Thema. Ja. Kann man jetzt drüber streiten und diskutieren. Aber ich glaube, das Problem, was wir ja ehrlicherweise haben heutzutage, ist ja nicht, dass wir sagen, wir haben im Winter Nährstoffmängel und im Sommer nicht, sondern das Problem ist ja eigentlich eher, dass die Leute grundsätzlich schlechter versorgt sind, was ja auch die Studien einfach zeigen. Und das ist nicht nur per se im Winter, sondern eben im Sommer, im Frühling und im Herbst genau.
Also wer sich schon gut kümmert um seine Gesundheit, der macht das im Sommer und im Winter, der achtet auf ausgewogenes Essen, bewegt sich und so. Und dann gibt's halt eine recht große Masse, der ist das vielleicht auch komplett egal, ne? Die raucht und bewegt sich nicht so viel.
Wahrscheinlich der größere Anteil an Menschen, ehrlicherweise, ja.
Ja, über das Blutbild haben wir ja schon geredet. Was kann ich denn tun danach? Wie geht's dann nach dem Blutbild weiter?
Naja, im besten Fall hat man jemanden, der das Ganze natürlich interpretiert, in Korrelation zur Anamnese, also dass man sich das persönliche Gespräch, das Ziel anschaut und dann das individuelle Blutbild und sich überlegt, was ist so eine langfristige Strategie? Also gibt es jetzt wirkliche Erkrankungen, an die man ran muss? Gut, da wären wir jetzt beim Allgemeinmediziner wahrscheinlich relevant gut aufgehoben. Trotzdem am Ende natürlich die Frage, was ist die langfristige Strategie? Also supplementiere ich was, ob das jetzt Eisen, ob das Vitamin D, ob das Omega-3 ist? Und auch hier meiner Ansicht nach ganz relevant, dass man jetzt nicht einfach sagt so, oh super, wir supplementieren jetzt für, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Monate und dann setzen wir es wieder ab. Das ist ja, wenn ich ein Ziel habe von Gewichtsabnahme zum Beispiel, wiege ich mich ja auch die ganze Zeit und gucke, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht. Das heißt, ich mache ein Blutbild, also ich messe etwas, dann interveniere ich, also ich supplementiere und habe ja Zielwerte bei dem spezifischen Menschen, an die ich heran möchte. Und dann kontrolliere ich wieder. Also ich setze mich eigentlich irgendwas, je nach spezifischer Supplementation natürlich, irgendwas zwischen 4 und 12 Wochen danach wieder hin, würde nochmal spezifische Werte messen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Eisen supplementieren würde, Omega-3 und Vitamin D, würde ich den Ferritinspiegel, also den Eisenspeicher, würde ich messen. Ich würde den Omega-3-Index messen und ich würde Vitamin D, also das 25-OH-Vitamin D sehr wahrscheinlich messen. Die drei Werte im Blut und würde gucken, wie verändern die sich. Weil auch das, ich kann jetzt mich klonen und ich kann mir und meinem Klon beidem dieselbe Menge dieser drei Supplemente geben. Es kann aber sein, dass mein Klon das anders aufnimmt, dass er oder sie sich anders ernährt am Ende und deswegen andere Blutspiegel hat, beziehungsweise schneller ansteigt oder langsamer ansteigt. Und so kann ich ja nur kontrollieren, ob die Dosierung, die Frequenz, also in Summe die Menge ausreicht oder ob ich weniger oder vielleicht sogar auch mehr machen muss von der Supplementation oder ob es halt sogar ausreicht und ich halt wieder aufhören müsste. Das heißt, immer messen, intervenieren und dann wieder kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Welche Produkte bekomme ich dann? Gehen auch günstiger aus der Drogerie? Was gibt es da so?
Hängt von der Drogerie ab. Also die meisten, man denkt immer so, Drogerie ist schlecht und Apotheke ist gut. Das würde ich aber ehrlicherweise gar nicht so sagen. Die meisten Produkte, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, in der Apotheke sind tatsächlich auch tragisch, muss man sagen, weil da halt der Fokus auf Medikamenten liegt. So, ja. Meistens ist es so, dass in der Drogerie so ganz typische Standardfirmen sitzen. Ich will ja jetzt keine nennen, um irgendwelche schlecht zu machen, weil auch das hängt wieder total individuell am Ende vom Produkt ab. Es gibt eigentlich keine Firma, die alle Produkte super genial macht. So, ne? Das meiste ist was man sich online bestellt, wo man natürlich so ein bisschen, naja, soll man es Vertrauen nennen? Wahrscheinlich schwierig, weil wie soll man so einer Firma jetzt am Ende vertrauen? Ich glaube, das Problem an Nahrungsergänzungsmitteln, worauf auch immer wieder rumgeritten wird, ist, dass sie nicht so einem Arzneimittelgesetz unterliegen. Also die werden halt nicht geprüft ständig, sondern die gelten halt als Lebensmittel. Und damit habe ich natürlich das Problem, und das ist de facto, das haben wir in der Praxis auch schon gesehen, und da ist dann diese Berechtigung mit, Vorsicht vor Überdosierung mit Vitamin D. Wenn ich halt ein Produkt nehme, wo in einem Tropfen 1000 Einheiten Vitamin D drin sind und die Firma produziert das aber falsch, beziehungsweise lässt diese Chargen, die produziert werden, nicht im Labor nochmal kontrollieren, kann es sein, dass in einem Tropfen plötzlich nicht 1000, sondern 10.000 Einheiten drin sind. Und dann denkt man, man nimmt 5.000 Einheiten, nimmt aber 50.000. Mhm. Und das ist natürlich auf Dauer dann viel zu viel und das kann dann ein Problem mit sich bringen. Deswegen braucht man Firmen, und da muss man ehrlicherweise sagen, gibt es heutzutage so viele, was auch wieder ein Problem ist, weil man nicht genau weiß, wo man hingucken soll. Aber auch da gibt es bei uns auf den Seiten und Co., auch bei Social Media, ich versuche eigentlich so wenig Firmen zu empfehlen, wie es geht, weil es dann irgendwie immer wieder heißt, man würde Geld damit verdienen, wenn man irgendeine Firma empfiehlt. Und nein, wir machen kein Affiliate-Marketing und kriegen keine 10% mit irgendwelchen Codes und so. Machen mittlerweile viele Ärzte, muss man aber ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Aber der seltenste Weg, an ein gutes Produkt ranzukommen, ist in die Drogerie, in den Supermarkt der Wahl zu gehen oder in die Apotheke und ein gutes Magnesiumpräparat zu finden. Das funktioniert in den seltensten Fällen leider.
Worauf soll ich denn dann achten? Was steht auf der Packung oder ja, was verrät mir das alles?
Ja, das ist, ich glaube, die häufigst gestellte Frage und das größte Problem, was wir auch immer haben, dass du das halt nicht pauschalisieren kannst. Das hängt von Produkt zu Produkt ab. Das ist so, als würde ich dir jetzt sagen, wenn du ein Eisenpräparat kaufst, dann achte bitte drauf, dass das ein Eisenbisglycinat ist und dass da Vitamin C mit drin ist. Und jetzt sind die meisten Leute schon raus. So, weil das Wort konnten sie nicht aufschreiben, weil man nicht weiß, wie man es buchstabieren soll am Ende. Es ist schwierig tatsächlich. Deswegen, was wir immer versuchen, dass ich nenne immer so 7, 8, 9, 10, 12 verschiedene Firmen, die tendenziell gute Produkte machen. Ich glaube, wenn man sich aber damit gar nicht auseinandersetzt, ist die einzige wirklich relevante Sache, wenn ich nur eine einzige Sache nennen könnte, ist, dass man hingeht und wenn ich jetzt bei einer bestimmten Firma, egal welche, auf der Homepage bin und ich möchte jetzt ein Eisenpräparat zum Beispiel bestellen, dann würde ich als erstes gucken, ob die ein externes Labor beauftragt haben, um dieses Präparat zu prüfen. Mhm. Weil das heutzutage super oft vorkommt, dass Dinge deklariert werden auf der Packung, die aber gar nicht da drin sind. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich sage, ja, ich nehme Eisen, aber meine Eisenwerte gehen nicht hoch und dann versucht man halt andere Lösungen wieder zu finden. Aber das Problem war gar nicht, dass man Eisen nicht genommen hat, sondern dass das Produkt halt schlecht war. Mhm. Aber ist ein schwieriges Thema tatsächlich. Am liebsten würde ich jetzt sagen, ja, kauf bei Firma A oder B, die gehört mir. Aber auch das ist schwierig.
Kann ich denn auf irgendwas achten, was generell hilfreich ist, zum Beispiel Vitamin D mit irgendwas einnehmen?
Also sowas könnte man theoretisch machen, wobei auch das, also man könnte sagen, Vitamin D mit oder Vitamin D3 mit K2 zusammen ist was man machen könnte. Muss ich dich aber leider auch ein bisschen enttäuschen, was die Datenlage angeht. Mhm. Also es gibt nicht die Studie, die zeigt, dass Vitamin K2 einen deutlich besseren Effekt mit Vitamin D3 zusammen ergibt. Ich würde als Praktiker trotzdem sagen, nimm das mit K2 zusammen, weil es hat keinen Nachteil. Ja. Sei denn, du nimmst jetzt irgendwelche blutverdünnenden Medikamente, das muss man dann individuell mit dem verschreibenden Arzt klären. Darauf kann man achten. Man kann achten, dass man Vitamin D zum Essen beispielsweise nimmt, weil es ein fettlösliches Vitamin ist. Also es wird nur aufgenommen, wenn man Fett zu sich nimmt, ist ein relevanter Punkt. ich kann theoretisch dazu beitragen, dass wenn ich ein Eisenpräparat nehme, dass ich darauf achte, dass da Vitamin C mit drin ist. Das ist ganz wichtig, weil Vitamin C erhöht die Aufnahme von Eisen. Das sind wahrscheinlich so die pauschalsten Sachen, weil die meisten anderen Sachen sind fast alles Monopräparate, wenn man einzelne Dinge erhöhen will. Es sei denn, ich habe jetzt so einen Multinährstoff für ein spezifisches Problem wie PCOS oder sowas zum Beispiel oder PMS oder sowas. Aber sonst schwierig zu sagen, man muss auf ganz bestimmte Dinge am Ende achten, weil das hängt wirklich dann vom Detail am Ende so ein bisschen ab.
Mhm. Habe ich denn was bei der Tageszeit vielleicht in der Hand? Was sollte ich morgens nehmen, was nicht abends?
Ja, ich merke schon, du möchtest eine ganz klare Anleitung haben, wann, was, wie und wo.
Ich will hier so rausgehen.
Ja, nee, ist doch gut, alles gut. Grundsätzlich ist auch das ein totales Thema, was total überschätzt wird. Dieses, was darf ich nicht zusammennehmen und was darf ich nur morgens, was darf ich nur abends nehmen. Es gibt natürlich Dinge, die können zu spezifischen Zeitpunkten mehr Sinn ergeben. Sowas wie Magnesium würde ich per se abends nehmen, weil Magnesium verbessert im besten Fall den Schlaf. Das hilft mir nicht sonderlich viel, wenn ich das morgens mache. Jetzt ist es aber auch übertrieben zu sagen, Magnesium morgens würde nichts bringen, weil Magnesium hat ja deutlich mehr Funktionen, als nur den Schlaf positiv zu beeinflussen. Melatonin beispielsweise, was ja auch ein Spray, eine Kapsel, ein Supplement ist, was mir beim Schlafen helfen kann, das verkürzt laut Health Claims die Einschlafzeit. Das hilft mir jetzt auch nicht viel, wenn ich das morgens mache. Aber ob ich jetzt mein Vitamin D, ob ich mein Omega-3, ob ich mein Zink, ob ich das morgens oder abends nehme, macht nicht den größten Unterschied. Ich glaube, es gibt nur wirklich ein einziges Supplement, bei dem das wichtig ist, darauf zu achten, wie man das nimmt. Da spielt die Tageszeit weniger eine Rolle, sondern dass man nicht viele andere Sachen parallel nimmt, und das wäre Eisen. Weil beim Eisen möchte ich wirklich, dass das so wenig andere Dinge konkurrieren im System, dass Eisen im besten Fall so positiv aufgenommen wird, wie es geht. Und das würde bedeuten, laut Studienlage, man nimmt das nur jeden zweiten Tag. Also nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Sonst reguliert sich das im Darm rauf und runter und dann wird einfach weniger aufgenommen. Und im besten Fall nehme ich nichts anderes dazu. Jetzt fragt man sich, okay, wann ist dann der Zeitpunkt, wo ich das am besten mache? Jetzt würde man sagen, ja, in der Medizin wird es morgens nüchtern empfohlen. Da kann ich aber aus Erfahrung sagen, ist die Nebenwirkungsrate am höchsten. Deswegen würde ich das abends vorm Schlafen tatsächlich nehmen. Mhm. Jetzt muss man nur darauf achten, dass man das Magnesium dann wieder nicht dazu nimmt. Jetzt merkst du, jetzt wird es schwieriger. Ja. Und deswegen ist das total individuell dann am Ende. Ich, ganz, ganz plakativ, ich nehme zum Beispiel alles abends. Ich mache kein Eisen, aber ich mache alle Supplemente abends. Und warum? Ganz einfach, weil ich habe lieber ein unperfektes System, was ich aber dauerhaft mache, anstatt ich versuche, mir einen Plan zu machen, wo ich um 10 was nehme, um 10.30 Uhr, um 11, um 15.07 Uhr und ich halte das sowieso nicht ein, weil mein Tag halt anders aussieht. Und deswegen lieber ein unperfektes System, aber das mache ich halt konsistent, anstatt ein System, was ultra perfekt ist. Ich mache es aber eben nicht die ganze Zeit.
Also wieder ein Plädoyer für den Mittelweg. Den haben wir übrigens hier sehr oft.
Ja, der unsexy Mittelweg irgendwo. so ein bisschen, die Leute wollen ja immer so eine Anleitung haben, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn man präventiv sich hinsetzen würde, man würde ab und an seine Blutwerte messen, man würde daraus ein Learning ziehen. Und ich rede jetzt nicht davon, eine Blutdiagnostik für 2000 Euro jedes Mal zu machen, so, ne, um Gottes Willen. Also auch wenn ich ultra, ultra viel bei mir selber messe, so, und so viel würde ich bei fast niemand anderem messen, weil ich halt dann viel auch für mich mache, um zu gucken, was verändert sich und so, dann liegen wir da irgendwo bei 600 Euro, was schon utopisch viel ist. Ja. Ne? Aber sowas würde man ja tendenziell jetzt nicht bei jedem machen, einfach so.
Ja. Wann macht sich so eine Zufuhr der Nährstoffe bemerkbar oder ist das auch individuell?
Es hängt vom Nährstoff ab, hängt vom Mangel ab. Also kannst du, ich gebe dir zwei plakative Beispiele. Wenn du einen ganz extremen Eisenmangel hast und ich fülle dein Eisen jetzt auf, je nachdem, ob über Supplemente, das dauert halt länger, oder über Infusion, kann ich dir ja auch direkt in die Vene geben, das Eisen zum Beispiel. Über die Infusion wirst du es sehr, sehr, sehr schnell merken, wenn du einen extremen Mangel hattest, weil du ja die Probleme des Mangels auch hattest.
Ja.
Bei der Supplementation wirst du es deutlich langsamer merken, weil es halt viel länger braucht, bis halt so viel im System angekommen ist, weil es ja durch den Darm durch muss. Wenn dein Mangel jetzt aber nicht so groß war, wirst du es natürlich auch deutlich weniger merken, weil du ja nicht so viele Symptome durch diesen Mangel hattest. Das wäre jetzt Beispiel Eisen, so, weil ich da ganz spezifische Symptome habe. Bei Omega-3 oder Vitamin D zum Beispiel auch, den Unterschied werde ich wahrscheinlich gar nicht per se merken, außer, und jetzt wirklich total unspezifisch, ich werde vielleicht weniger krank oder ich habe vielleicht weniger mit Verletzungen im Sport zu tun, vielleicht fühle ich mich vitaler, was auch immer das jetzt bedeuten mag, das definiert ja auch jeder wieder anders. Aber das hängt total davon ab, Es gibt Dinge, die stehen in einer direkten Korrelation zu einem Symptom. Wenn ich die ausgleiche, wird's natürlich, spüre ich das, wie bei einem Eisenmangel. Einen Omega-3-Index, der höher ist, das spüre ich nicht. Also den Unterschied merke ich nicht. Das ist so, die meisten Menschen kennen ja Cholesterin. So, und gibt gute, schlechte Cholesterin. Wenn wir uns, um es ganz einfach zu machen, das schlechte Cholesterin super hoch ist und ich habe dadurch ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, das merke ich ja nicht. Also ich merke ja nicht, dass mein Cholesterin hoch ist. Jetzt kann ich ja sagen, jetzt nehme ich ein Medikament, um das Cholesterin zu senken und mein Risiko zu senken. Jetzt sitze ich aber nicht da und sage so, ich merke, mein Cholesterin ist niedriger. Und so ist das bei Omega-3 und Vitamin D und Co. auch. Es sei denn, es ist eben Nährstoff, der in direkter Korrelation zu einem Symptom steht, was dann eben weniger ist oder gänzlich beseitigt wurde. Ja.
Ist Omega-3 immer Fisch oder gibt es da inzwischen auch Weiterentwicklungen?
Nee, gibt auch Weiterentwicklungen. Ja. Also was heißt Weiterentwicklung? Aber es gibt halt einfach auch EPA und DHA aus der Alge. Wichtig ist, dass man das jetzt nicht mit Leinöl verwechselt, weil in Leinöl ist auch Omega-3 drin, aber das ist nicht DHA und EPA, was wir tendenziell brauchen im Körper. Also brauchen die anderen, können wir natürlich auch nehmen. Deswegen ist Leinöl nicht schlecht, aber es ist eben keine gute DHA und EPA-Quelle. Es ist eine gute Omega-3-Quelle. Aber am Ende geht es uns eben um genau diese zwei Fettsäuren, die den Omega-3-Index am potenziellsten, erhöhsten oder am besten. Und die sind entweder in Fischöl oder in Algenöl drin. Und da kann man theoretisch gesehen, gibt jetzt Vor- und Nachteile für beides. Das ökologischere wäre auf jeden Fall Algenöl, weil wir können jetzt nicht die gesamte Menschheit mit Fischöl versorgen. Das würde gar nicht gehen. Aber das eine ist jetzt nicht tendenziell viel besser als das andere.
Zum Abschluss vielleicht noch, brauche und wann brauche ich Proteinpulver? Was hältst du von diesen ganzen Proteinsachen, die ja auch im Supermarkt auftauchen? Kühlregal, Joghurt mit Protein. Macht das Sinn?
Das ist natürlich Marketing irgendwo, weil die Leute ja mehr auf diesen ganzen Protein-Hype aufspringen wollen. Das ist jetzt durch Social Media immer größer geworden. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlicherweise sagen, ist es ein super relevanter Punkt. Und wenn ich in der Ernährung wahrscheinlich nur zwei Punkte rauspicken würde oder dürfte, die wir ändern würden von heute auf morgen, dann wäre das, dass der Ballaststoffkonsum dramatisch hochgeht und dass der Anteil an zugenommenem oder zugeführten Protein deutlich hochgeht. Und jetzt haben wir zwei Situationen. Wir haben jetzt wieder den perfekten Ansatz oder den praktikablen Ansatz. Und da muss jetzt jeder für sich entscheiden, was ist halt, also was funktioniert für den Lifestyle, was funktioniert für den individuellen Alltag am besten. Ich habe früher zum Beispiel vor knapp 10 Jahren, als ich so meine Bodybuilding-Trainings-Hochzeit selber hatte, ich habe früher super viel im Personal-Training-Bereich gearbeitet und Co., habe ich gar keine Shakes getrunken, weil die nicht so weiterentwickelt waren. Ich fand diese Geschmäcker einfach total unerträglich. Heutzutage ist das gänzlich anders, da ist die Qualität besser. Was jetzt aber bitte nicht bedeutet, dass man mir in den Mund legt, ich hätte jetzt gesagt, man soll 3 Shakes am Tag trinken. Das ist natürlich keine ausgewogene Ernährung mehr am Ende des Tages. Aber es ist, wie gesagt, das ist eine Frage davon, wenn ich jetzt sage, ich versuche das über natürliche Lebensmittel zu decken, wobei jetzt natürlich nicht per se besser ist als irgendwie hergestellt oder sowas, ne? Muss man sagen, wäre das super. Wenn ich das aber nicht schaffe, dann hätte ich viel lieber den Ansatz, dass man auf einen Proteinpulver zurückgreift, als dann am Ende wieder viel zu wenig Protein zu sich zu nehmen. Vor allem, wenn das Ziel irgendwie Gewichtsabnahme oder sowas ist, was ja auch einfach ein faktisches Problem ist heutzutage, muss man sagen. Und deswegen, ich bin auf jeden Fall pro Proteinpulver, bin ich jetzt aber pro Proteinpudding mit Kreatin im Kühlregal? Nee, da bin ich dann wieder raus. Weil das ist dann wieder so hoch verarbeitet am Ende, dass ich darauf dann eher tendenziell verzichten würde. Und dann lieber eine pflanzenbasierte Ernährung machen würde mit gutem, gesundem Fleisch, vernünftig wirklich mein Gemüse und mein Obst esse und das irgendwie ergänze durch einen Proteinpulver, wenn ich eben nicht auf genügend Protein sonst so mit der Ernährung komme.
Aber ich kann es auch versuchen mit meinem Naturjoghurt und Quark.
Ja, Kälte, ja, absolut. Mit Skier oder Hühnchen. Mit Quark zum Beispiel, absolut, absolute Variante. Muss man halt immer überlegen. Also es wäre schon gut, wenn wir so als Menschheit irgendwas so um die 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht essen würden. Und das ist tendenziell, wenn man das mal ausrechnet, ist das gar nicht immer so einfach über die Ernährung zu machen. Und es geht jetzt auch da nicht wieder um so einen Jeden-Tages-Approach. Also muss nicht jeden Tag perfekt sein. So, der Körper rechnet ja auch nicht in Tagen, so wie wir das machen. Aber am Ende des Tages geht es halt um den Durchschnitt. Und da muss man einfach sagen, liegen wir, was den Proteinkonsum angeht, einfach deutlich zu niedrig, ehrlicherweise.
Ja, also, ich habe viel gelernt, viel mitgenommen. Timo, vielen Dank, dass du dein umfangreiches Wissen hier mit uns geteilt hast. Und ich werde versuchen, das zum neuen Jahr gleich auch umzusetzen. Und ich fand es total super, dass du auch so das so erklärt hast, entspannt. Also kein Druck und wir sind alle unterversorgt, und sondern gesagt hast, man kann mit einem guten Mittelweg, da haben wir ihn wieder ganz viel erreichen. Dankeschön.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.